Aber jetzt mal, Ulrike, Hand aufs Herz. Wir zwei wissen aus dem tiefsten Herzen, warum wir das hier zusammen machen.
Und dann ist das gemeinsame Ziel, dass wir Herzinfarkt, Schlaganfall, Beinarterienverschlüsse, Gefäßverkalkungen vermeiden. Und da können wir unglaublich viel heutzutage schaffen in diesem Arzt-Patienten-Team.
Schatzkiste Prävention, der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Ja, willkommen zu unserem Podcast Patienten Empowerment. Das Wort werden wir gleich erklären. Xenia, ich freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute darüber zu plaudern. Frau Privatdozentin Stach beschäftigt sich seit nunmehr 20 Jahren intensivst mit Prävention, besonders mit Fettstoffwechsel, aber auch allen anderen Facetten. Und Xenia, sei willkommen.
Liebe Ulrike, ja, vielen Dank. Ich freue mich umso mehr, mit dir zusammen diesen, wie wir beide ja dafür stehen, ne? Patient Empowerment. Und vor allem du, meine Liebe, wenn wir unsere Jahre zusammenzählen an Erfahrung, oder?
Absolut. Und letztlich ist Patienten Empowerment genau der Grund, warum wir diese ganze Aufklärungsreihe und Podcast-Reihe und Videos, was wir alles hier finden, überhaupt in die Hand genommen haben.
Ja, weil es ja aus unserer beider Sicht, glaube ich, sehr wichtig ist. Und liebe Uli, mal so als einfach mal, sagen wir mal so, dieses Patient Empowerment, ne, und du sagst das auch noch so schön powerful sozusagen oder voller Power. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, es klingt ja so ein bisschen neudeutsch, das Wort, ne? Eigentlich kommt es aus dem Englischen und heißt nichts weiter als Ermächtigung, Selbstbefähigung und Stärkung von Eigenmacht und Autonomie. Also Power, Stärkung, Stärke. Und Ziel ist dabei, den Menschen mehr Mitbestimmungsrecht und Handlungsspielraum zu geben. Und sie sollen dabei in den Entscheidungen halt sehr gut informiert mitwirken können, indem sie Wissen über ihre Erkrankung sammeln, aktiv teilnehmen können, dann Selbstmanagement mitmachen können und dadurch dann informierte Entscheidungen treffen. Und dabei wollen wir sie auch anleiten zu anderen Ressourcen und in jeder Hinsicht mit Informationen unterstützen, liebe Xenia.
Also eigentlich ist für uns wichtig, dass unsere Patienten, also Sie, die uns jetzt zuhören, tatsächlich einfach verstehen, mitwirken und auch mit uns zusammen die Entscheidung, gemeinsam getroffene Entscheidung tragen.
Richtig.
Aber wo kommt das denn eigentlich, also wenn man das jetzt so aus der Entwicklung der Jahre, sicherlich noch aus den Jahren, wo es uns beide noch nicht mal auf dieser Welt gab, liebe Ulrike. Wo kommt denn das her, so diese Entwicklung der Patientenrolle so im Laufe der Zeit?
Ja, du, da sprichst du was ganz Spannendes an, weil die Patientenrolle, die hat sich extrem gewandelt und wir haben das von unseren Lehrern absolut mitbekommen, diesen Wandel des Patienten. Also wenn wir in den 60er Jahren mal anfangen, da war der Patient noch absolut bevormundet. Also man ging zum Arzt und er sagt einem, was man zu tun oder zu lassen hatte und Schluss aus. Und wie ging es dann weiter, Xenia?
Und so in den 70er Jahren dann der informierte Patient, ne, wenn wir so aus USA mal rüberblickend das mal rüber transformieren, so dieses informed consent, ja. Und 10 Jahre später, Uli?
Ja, da geht es dann schon zu unseren Lebensdaten, liebe Xenia, ne? So in den 80er Jahren, da kam dann der mündige Patient auf. Also das kam ursprünglich von Krebspatienten, Die haben die ersten Krebs-Selbsthilfegruppen gegründet. Das war in den 80er Jahren. Da fing das Ganze mit den Selbsthilfegruppen. Diese ganze Bewegung hat da erst angefangen. Also gar nicht so lange, wenn man so drüber nachdenkt. Und was war 10 Jahre später, Xenia?
Also ich finde das sehr spannend. Und ich muss gestehen, 10 Jahre später dann schon der autonome Patient. Ne? Ich meine, was bedeutet denn autonom? Letzten Endes so die zunehmende Emanzipation, ja, von Patienten, ja, die dann sozusagen zu diesem Modell des Shared Decision Making geführt
hat. Das ist wieder
hat,
so ein
ne?
wunderschönes neues, ja, wieder neudeutsches Wort, ne? Shared ja. Decision Making.
Vielleicht finde es aber genial.
Vielleicht müssen wir das auch nochmal erklären,
ja,
was das heißt.
Naja, das ist das, was ich ja vorhin gesagt habe. Ne? Wir treffen gemeinsam sozusagen die Entscheidung. Wir zwei sozusagen aufgrund unserer medizinischen Verständnisse und unserem medizinischen Wissensstand. Und der Patient, der ja dann durch uns und seine behandelnden Ärzte, also Sie, die uns hier zuhören, da ist es sehr wichtig, dass da die Aufklärung stattfindet im Sinne von, was habe ich? Um dann mit uns sozusagen diese Entscheidung ja zu scheren. Ne? Also ich
gemeinsam
weiß gar nicht,
zu treffen.
Wie
ja.
Genau, gemeinsam zu treffen.
Richtig. Ja, ja und dann in den 2000er Jahren, ne, dann ging das Ganze noch weiter. Dann ist es der kompetente Patient. Der kompetente Patient ist letztlich der empowerte Patient, wovon wir also heute reden. Und auch das kam wieder von Krebspatienten ursprünglich. Und also das ist dann so richtig der voll informierte und richtig kompetente Patient. Und im Englischen heißt das so schön Expert Patient, also der Expert auf dem Gebiet, ne? Dass der Patient sozusagen so gut aufgeklärt ist, dass er selber ein kleiner Experte ist. Das sehen wir oft übrigens bei unseren Diabetespatienten, ne? Bei unseren Blutzuckerpatienten. Die wissen oft so viel von ihrer Erkrankung, dass sie selber kleine Experten sind.
Was ich gut finde.
Was ja, hervorragend
was ich,
ist.
Ja. Was ich wirklich hervorragend finde, weil wenn man ehrlich ist, also wirklich ganz, ganz ehrlich ist, das hat ja auch dazu geführt, dass Patienten dann ihren Blutzucker im Griff hat.
Richtig.
Verstehst du?
Absolut.
Und das müssen wir jetzt nur noch schaffen, ja, und deswegen sitzen wir beide hier und sprechen auch mit unseren Patienten oder sprich zu ihnen, weil wir möchten, dass man auch alle anderen Risikofaktoren, in dem Fall ja auch Cholesterin vor allem, erfasst und versteht.
Dass man sich auf jedem Gebiet von diesen Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall
genau,
möglichst
als Expert-Patient
ne?
wird.
Ja?
Also der Experte.
Ja, also zur Historie nochmal grob. Dieses Patienten-Empowerment, um wieder bei dem schönen Begriff zu landen, kommt also ursprünglich aus der Onkologie, aus der Krebsforschung. Und letztlich haben sich da Patienten gefragt, was kann ich selbst für mich und meine Gesundheit aus eigener Kraft tun? Weil oft, wenn man so eine Krebsdiagnose kriegt, das kann man sich, glaube ich, als Patient besser vorstellen als bei anderen Diagnosen, dann fühlt man sich ja oft erstmal machtlos. Man hat Angst, man weiß nicht, wie man mit der ganzen Geschichte umgehen soll. Und dann, indem man aber viel erfährt und viel Informationen bekommt, viele Anleitungen, dann hilft das, diese Ängste zu überwinden, dass man selber auch wieder eine gewisse Macht und Kraft, also Power, auch über die eigene Erkrankung mitgewinnt und damit lernt, besser damit umzugehen. Und da hat man dann damals in der Onkologie gemerkt, dass das gut funktioniert, dass die Patienten erfreulicherweise schneller und besser wieder sozial integriert waren, früher wieder in ihren Beruf zurückgefunden haben. Und was jetzt auf unserem Gebiet von den Stoffwechselstörungen wieder ganz entscheidend ist, die sogenannte Compliance, da haben wir schon wieder so ein schönes Wort. Also sozusagen bei seinen Medikamenten, die man braucht, auch zu bleiben, dass man die damit verbessern kann. Weil das ist ja eins der Grundprobleme bei den Stoffwechselerkrankungen. Man spürt sie nicht und neigt dann oft dazu, Medikamente abzusetzen, die man aber eigentlich bräuchte. Und da hat man in der Onkologie zumindest gesehen, dass durch diese gute Information dieses Beibehalten der Therapien besser ist, damit insgesamt der Verlauf besser wurde, weniger Komplikationen und die Heilungsraten größer waren.
Und das finde ich ja so faszinierend. Ja,
absolut.
Und wenn wir uns wirklich, sagen wir mal so, auch die Ziele, ne, dieses Empowerments anschaut, ne, also sprich der kompetente Patient, der dann zum Expert wird, ne, selbst sozusagen die Entscheidung für sich treffen kann, die Erkrankung versteht, Ja, und da ziele ich natürlich immer wieder auf die kardiovaskulären Risikofaktoren, damit
Also
seine
die
Risikoqualität,
Lebensqualitären für
Ulrike,
Rickes
ne?
Verkalkung sollten wir
Ja,
vielleicht nochmal übersetzen.
genau, du hast recht. Wir übersetzen diese so im Sinne von Blutdruck, Cholesterin, Diabetes, also Blutzuckererkrankung, der schlechte Lebensstil, sagen wir mal, schlechte Angewohnheiten wie Rauchen. Und klar, für genetische Faktoren können wir nichts. Das gehört natürlich auch zu den kardiovaskulären Risikofaktoren. Aber Fakt ist, wenn man ja seine Risikofaktoren erklärt bekommt, auf den Tisch gelegt bekommt, dann natürlich entwickeln unsere Patienten dann eine gewisse, also aus meiner Sicht sogar eine große Lebensqualität, weil sie dann einfach vermeiden, einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder irgendwo, wie ich immer liebevoll sage, ein Stent implantiert zu bekommen.
Oder einen Beinarterienverschluss, der im schlimmsten Fall sogar zur Amputation des Beines führen kann. Und wenn man
Richtig.
aber merkt, wie viel man auf der einen Seite selber tun kann, wie viel auf der anderen Seite der behandelnde Arzt dagegen tun kann und dann sozusagen im Team das gemeinsam, dann ist das ja unglaublich stärkend und ja, fördert
Da
eben, wie du
wären wir
richtig
wieder bei
sagst,
Shared Decision Making, oder?
absolut.
Absolut.
Das heißt, unser Ziel ist, dass wir durch diese Information und das Mitwirken und die Mitentscheidung dann eine bessere Lebensqualität, besseren Krankheitsverlauf und vor allem bessere Prognose erreichen.
Aber jetzt mal Ulrike, Hand aufs Herz. Wir zwei wissen aus dem tiefsten Herzen, warum wir das hier zusammen machen. Aber warum das Ganze?
Ja. Liebe Xenia, was wir in der heutigen Welt ja sagen müssen, ne, Dr. Google, dann diese ganzen sozialen Medien, es ist ja unglaublich, womit man als Patient überströmt wird. Und dazu kommen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber von allen Seiten prasselt es ja ein. Die Informationen sind absolut ungefiltert, was man im Internet findet. Also das ist Wahnsinn, was man da alles und was für konträre, also komplett widersprüchliche Aussagen man dann auch findet. Das ist ein Dschungel. Und da, finde ich, braucht man als Patient einen Arzt, der ihn an die Hand nimmt und durch diesen Dschungel durchleitet. Also zum einen natürlich, indem er einem selber viele Dinge erklärt, aber zum anderen auch ein bisschen einfach anleitet, wo verlässliche Informationen sind. Und letztlich ist es auch, warum wir diese Podcast-Reihe machen, damit man sozusagen von Experten aus erster Hand wirklich echte
Selbst zum Experten
Informationen
wird.
selbst zum Experten wird. Das hast du schön gesagt, jawohl.
Aber sag mal, spontan fallen dir da, sagen wir mal, adäquate Quellen ein, die du jetzt auch unseren Patienten mitgeben könntest?
Ja, also davon abgesehen, dass auf dieser Dachgesellschaft Prävention es alle Themen geben wird, sukzessive. Wir fangen ja mit dem Empowerment jetzt hier wir zwei an, weil das sozusagen das ganze Ziel der Reihe zusammenfasst. Aber dort werden alle Themen abgearbeitet werden und auch in verschiedenen Formaten, also nicht nur als Podcast, sondern auch als Videos und als schöne Anschauungsbilder. Aber davon abgesehen gibt es auch von der Lipidliga, also DGFF, oder www.lipid-giga.de. Auch da gibt es schon sehr schöne Patienteninformationen, wo man jetzt auch schon nachschauen kann. Auch von der Deutschen Herzstiftung gibt es wunderbare Materialien. Xenia, hast du noch was, was du besonders empfehlen magst?
Es gibt natürlich auch, sagen wir mal so, für Patienten, sagen wir mal die Kolko als auch eine Gesellschaft, klar, mit einer genetischen Fettstoffwechselstörung, wo Patienten unter sich auch austauschen können.
Zur Selbstgruppe sollten wir
Genau,
dazu
als
sagen,
quasi,
ne?
genau, als das, was ja ursprünglich, so ist ja Empowerment ja auch geprägt worden, als Entwicklung aus der Selbsthilfegruppen, ja. Und es gibt ja nichts Besseres, als wenn man sich mit demjenigen austauschen kann, die sagen wir mal, so im gleichen Boot sitzen.
Absolut, ja.
Und schlimmstenfalls vielleicht schon, sagen wir mal, die Spätfolgen der vorliegenden Risikofaktoren leider Gottes erlebt haben. Ja, wir wollen das ja nicht. Wir wollen das vermeiden. Wir wollen ja frühzeitig Risikofaktoren annotieren, dass der Patient weiß, woran er gucken muss, wenn jemand frühzeitig in der Familie ein Ereignis wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder wie du auch sagst, ne, wenn so ein Beinverschluss kommt und man ein Bein verliert oder auch andere ja, mal Körperteile. Und das ist ja das Allerwichtigste im Grunde genommen. Aber es gibt leider Gottes ja noch Patienten, die das ja erleben. Und mit denen kann man reden, man kann sich austauschen, weil ich glaube, gemeinsam ist man immer stärker.
Absolut. Und bei allem Support, den wir dafür für Patienten-Empowerment, also die Stärkung des Patienten, den Patienten zum Experten zu machen, beide haben, wollen wir doch aber vielleicht, Xenia, auch nochmal betonen, was ein bisschen die Gefahr ist, dass man selbst Diagnosen anfängt zu stellen oder eigenmächtig irgendwelche Therapien beginnt. Also das ist damit nicht gemeint. Das ist zwar, genau. Wir wollen sehr, sehr gut informieren. Der Patient soll absolut im Boot sein. Er soll Entscheidungen gerne mittragen, aber eben nicht eigenmächtig. Und das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist also gut, dass du sagst. Ich glaube, da muss man sogar ein riesen Ausrufezeichen dahinter setzen, so wie du auch gesagt hast, die richtigen Quellen. Ne?
Also natürlich. Und dann immer mit dem Arzt besprechen, der einen behandelt. Ich glaube, das ist ganz
Allerwichtigste.
Da habe ich gesehen, da habe ich immer einen guten Vergleich. Das erkläre ich immer bei den Patienten aus der Autobranche. Da sage ich immer, stellen Sie sich mal vor, ich würde meine Motorhaube als Blondine selber öffnen, würde im Internet mir eine genaue Anleitung durchlesen, wie ich meinen Motor zu reparieren habe, und ich würde Ihnen garantieren, ich fliege in die Luft, weil ich habe das nicht gelernt, ich kann das nicht. Und genauso ist es halt auch in der Medizin.
Genau.
Ne? Nicht umsonst haben wir lange studiert, nicht umsonst haben wir die Erfahrung. Das heißt, alleine geht schief.
Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Und das ist, ist eigentlich ein genialer Vergleich, den du da gerade gebracht hast, finde ich persönlich.
Ja. Yeah.
Ich glaube, bei mir wäre es genauso. Und deswegen finde ich ja schon wichtig. Und vor allem aber, glaube ich, hier auch insbesondere mit dem Hinweis, die Risikofaktoren zu erfassen.
Ne? Absolut.
Also das ist ja, glaube ich, das, was uns am Herzen sozusagen liegt, im Sinne von, dass man sich richtig informiert, aber natürlich dann diese Informationen zu seinem Arzt des Vertrauens, Hausarzt, Internist, Kardiologe, Neurologe, Angiologe, sein sozusagen bei demjenigen, bei dem man jetzt wegen welcher chronischen Erkrankung auch immer in regelmäßiger Behandlung ist, das anspricht und sozusagen, so wie du sagst, dann die Shared Decision zu machen. Ja.
Du, und da hast du jetzt was ganz Wichtiges gesagt, liebe Xenia. Bei dir kam im Nebensatz jetzt gerade Arzt des Vertrauens. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich einen Arzt aussuchen, zu dem man wirklich volles Vertrauen schöpft. Und bei dem muss das Ganze dann zusammenfinden. Denn, ne, was man sich vorstellen muss, man hat ja als Patient heutzutage nicht einen Arzt, man hat ja multiple. Und zwei Ärzte, drei Meinungen. Ne, das kommt ja leider Gottes dann auch oft noch dazu.
Leider.
Ne, also zum einen haben wir den Hausarzt, der einen meistens am besten kennt und wo alle Befunde auch zusammenlaufen. Aber dann zum Teil gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele Fachärzte. Also Herzfachärzte, Nierenfachärzte, Diabetes, also Zuckerfachärzte. Dann unsere Spezies hier, der Fettstoffwechselexperten. Also Neurologen möglicherweise, also diese ganzen verschiedenen Fachärzte, dann gibt es die verschiedenen Therapeuten, ne? Dann auch immer mal wieder hier den einen Osteopathen oder sogar Naturheilkundler, der dann oft völlig andere Sachen sagt, Xenia, ne? Also das
wissen wir.
Kann manchmal nicht ganz ungefährlich sein, müssen wir in Klammern dazu setzen. Dann aber auch verschiedene Krankenschwestern oder MFAs und dann von den ganzen verschiedenen Ärzten abgesehen, ist ja noch vielleicht viel wichtiger im Leben, der Einfluss der Familie vor allem.
Die
Freunde. Der Einfluss von Freunden, richtig, von Bekannten. Ja. Und, aber was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, dann gibt es ja noch die Apotheker. Ja. Also man läuft mit seinem Rezept in die Apotheke und auch da kann man ja zum Teil sehr, sehr schöne und gute und wichtige Beratungen von seinem Apotheker kriegen. Manchmal sehen wir auch ein bisschen andere Dinge auch, oder Xenia?
Also ja, leider.
Kann verschieden sein, aber auch da wieder der Einfluss. Und dann haben wir ja gerade schon gesagt, wie schwierig das Internet ist, wenn man da ungefiltert hat, diese ganzen verschiedenen Dinge. Und wichtiger Punkt 10 ja noch, die Medien, ne? Also auch da wieder ganz verschiedene Dinge. Aber das ist wieder Grund von unserer Reihe hier.
Genau. Und deswegen ja auch das, was du vorhin genannt hast, als die, sagen wir mal so, die Basis, wo man sich erkundigen kann. Und man kann ja über alles immer diskutieren, gar keine Frage.
Richtig.
Aber dann sozusagen mit dem richtigen Partner, sage ich jetzt mal, das bitte als Anführungsstrichen verstehen, alles, was du gerade aufgesagt hast, Und wir gehen ja auch nicht blind durchs Leben. Und wenn uns einer auf der Straße sagt, die Versicherung brauchst du nicht, dann sagen wir, ah, okay, gut. Ja, sondern wir wiegen das ja auch ab mit einem klaren, gesunden Menschenverstand und gucken uns vielleicht mehrere Firmen an und lassen uns diesbezüglich beraten.
Richtig? Absolut. Und da hast, und wie du wieder richtig sagst, kann ich nur wieder darauf zurückkommen, Arzt des Vertrauens. Ne? Dass man sozusagen einen sich richtig aussucht, das ist mein Vertrauensarzt, mit dem bespreche ich das alles. Und wenn jetzt wirklich mal völlig widersprüchliche Meinungen kommen, zum Beispiel vom Herzarzt und Hausarzt oder dergleichen oder anderen Facharzt und Hausarzt, dann finde ich, ist es auch sehr hilfreich, wenn man mal sagt, vielleicht können die untereinander mal sprechen und dann sozusagen gemeinsam den richtigen Weg für den Patienten finden.
Ich glaube, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was du gerade gesagt hast, ja, weil das auch insofern wichtig ist, weil sonst das zu Verwirrung und Verunsicherung führt.
Absolut.
Und das genauso dürfen wir nicht machen. Nein. Ja, also dann muss wirklich der Kopfhörer in die Hand genommen werden und die Kollegen, welche Ebene auch immer, auch wenn es mit uns ist. Ne? Also ich meine, wir machen hier jeden Tag nichts anderes. Ja? Und das auch schon seit wirklich vielen Jahren. Und ich glaube, ich kann das für uns beide behaupten, mit größter Leidenschaft.
Absolut.
Und es ist Gott sei Dank auch so, sonst wäre es auch zu langweilig auf dieser Welt, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Aber bei gewissen Erkrankungen, gewissen, vor allem genetisch veranlagten Erkrankungen, gewissen kardiovaskulären Risikofaktoren gibt es nur mal Fakten. Und die liegen auf dem Tisch.
Absolut.
Und deswegen muss man miteinander sprechen und dafür sorgen, dass sie unsere lieben, ich sage jetzt mal nicht gerne Patienten, weil ich sehe sie ja nicht als Patienten, sondern als Menschen da draußen, wenn sie sozusagen, so wie du gerade, Uli, gesagt hast, zwei wirklich kontroverse Meinungen hören, dann informieren Sie sich an der richtigen Stelle und holen Sie sich dann aber auch dann sozusagen ihren Anspruch auf, die Möglichkeit, dass die Ärzte miteinander sprechen, dass man sich dann in ihrem Sinne eine gute Entscheidung trifft.
Und das kann man durchaus auch mal anregen als Patient. Also wenn er jetzt wirklich der eine komplett das andere als der andere sagt, dass man sagt, können Sie mal miteinander reden. Ne? Also wenn
ja,
man
selber finde ich schon.
Also absolut. Ja. Und genauso übrigens auch bei Familie. Also da gibt es ja auch immer mal, dass jemand aus der Familie, sei es die Ehefrau oder Ehemann, irgendwas ganz Negatives von dem Medikament zum Beispiel gehört hat. Auch da kann man dann, wenn der Arzt sagt, aber ich brauche das Medikament und man ist dann verunsichert, weil der Partner sagt, oh je, das ist schlecht für dich, der Arzt sagt, das brauchst du unbedingt, dann auch wieder Vorschlag, Partner mitnehmen, dass dann der auch gemeinsam mit dem Arzt das besprechen kann. Und so ist man dann nicht so zwischen den Stühlen als Patient, sondern man schafft, dass die Menschen, die es ja alle gut mit einem meinen, ne? Der Partner will das Beste für einen, der Arzt will auch das Beste für einen und trotzdem sagen sie das Gegenteil. Und dann hilft das manchmal, diese beiden einfach zusammenzuführen und dann am Ende mit der hoffentlich besten Lösung rauszugehen. Ne?
Finde ich eine hervorragende Idee. Also wenn du mich fragst, zum Beispiel, guck mal, Stichwort Diabetologie, ne? Blutzuckererkrankung. Ich würde sagen, dass die Menschen, die Bevölkerung da draußen sehr gut über Zuckererkrankungen aufgeklärt ist. Zumindest sage ich mal so, das Schlimmste
haben wir viel erreicht über die Jahre, Gott sei Dank.
Ja, wirklich Wahnsinn. Ja, also Respekt. Ja, also liebe Ulrike, du als Vollblut-Diabetologin, ja, auch noch. Wirklich Respekt. Und weißt du, ich glaube, das hat natürlich mehrere Hintergründe. Ja, aber was denkst du denn, warum? Warum ist der Diabetespatient besser mit seiner Blutzuckererkrankung im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Cholesterin?
Na, da hat die Fachgesellschaft einfach auch extrem viel gemacht. Ne? Die Deutsche Diabetesgesellschaft hat sich da wahnsinnig eingesetzt. Es gibt ganz, ganz schöne strukturierte Schulungsprogramme auch. Und das hat man einfach gut verstanden über viele, viele Jahrzehnte, wie wichtig das ist. Und hat es immer mehr ausgebaut und wie gesagt, durch diese Strukturen und dann gibt es auch DMP, sogenannte DMP-Programme, wo das Ganze auch immer wieder kontrolliert wird, dass es auch erfolgt, dass die Kontrolluntersuchungen erfolgen. Wir kommen dann nochmal auf die Pässe zu sprechen. Also das hat einfach eine schöne Standardisierung erfahren. Und auf den anderen Gebieten, also wir wollen ja hier wirklich alle Risikofaktoren besprechen und gerade auf Gebiet der Fettstoffwechselstörung haben wir da einfach noch unglaublich viel nachzuholen, sind aber dabei. Und ist ja, wie gesagt, auch mit ein Grund von dieser ganzen Reihe. Aber weil du gerade die Diabetologie ansprichst, können wir ja auch ein bisschen über Leitlinien reden, und zwar speziell den schönen Wandel über die Zeit auch von den Leitlinien. Wir haben ja gerade so ein bisschen die Historie abgerissen von dem bevormundeten Patienten bis zu dem kompetenten Patienten, und das findet man jetzt auch in den Leitlinien wieder. Und wenn wir zum Beispiel die Leitlinie der Europäischen Diabetesgesellschaft nehmen, da ist es wunderschön aufgeschlagen. Ne? Liebe Xenia, du kennst die Abbildung. Wir wollen die mal gemeinsam unseren Hörern versuchen zu beschreiben, dass man das Bild so richtig innerlich vor Augen bekommt, hoffentlich.
Also ja. Ja. Also du hast ja, also diese Leitlinie hat ja viele Dinge zusammengefasst, über die wir ja auch schon bereits gesprochen haben, ne? Aber zum Beispiel als allerwichtigster Punkt bezeichnet als Therapieträgheit vermeiden. Ne?
So vielleicht sollen wir erstmal mit der Mitte nochmal kurz anfangen.
Du hast recht, die Mitte der Patient. Aber ich glaube, dass...
Also ganz in der Mitte haben wir unseren großen, großen Patienten gemalt. Also
wir
wollen
klar.
Den Patienten in, die, ja. in das Zentrum,
in die, Mitte.
In die Mitte der Therapie setzen.
Das
so,
ist korrekt.
Jetzt kannst du gerne mit dem ersten Kasten anfangen, meine Liebe.
Also da hast du vollkommen recht. Ja, also das ist, glaube ich, aber auch schon rausgekommen. Unser Patient in die Mitte, ja, und der erste Kasten, wie schon gesagt, Therapieträgheit vermeiden. Ne? Also sprich, der eine behandelnde Arzt, je nach Schwerpunkt, denkt, dass der andere Arzt, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, der Hausarzt verlässt sich eventuell auf, sagen wir mal, ihren Herzspezialisten, also den Kardiologen, oder auf ihren Diabetes-Spezialisten. Da wäre aber wirklich noch... auf jeden Fall gut noch dabei, wenn sie Diabetes hätten. Und genauso umgekehrt. Ne? Also sprich, der Hausarzt oder der Diabetologe oder Angiologe denkt dann andersrum und verlässt sich auf den Hausarzt. Aber im Grunde passiert nichts, weil der eine sich auf den anderen verlässt und der Patient, der ja in der Mitte steht, weiß überhaupt nicht sozusagen, wo seine Zielwerte sind. Sind sie überhaupt erreicht? Wenn nein, was sollten wir tun? Das ist der springende Punkt. Einer der vielen.
Richtig. Und du hast jetzt gerade Zielwerte gesagt. Ne? Also auf den ganzen verschiedenen Risikofaktoren haben wir überall Ziele. Und dann ist unser Ziel, dass wir das dem Patienten genau kommunizieren, damit man selber weiß, wo muss ich jeweils hin? Wo muss ich mit dem Zucker hin? Wo muss ich mit meinen Blutfetten hin? Wie schaffe ich es, vom Rauchen wegzukommen? Was sind meine Blutdruckziele? Dass man das alles gut im Kopf hat, beziehungsweise kann man es auch schön aufschreiben. Und weißt du, was ich das Schönste finde? Den anderen Kasten aus diesem Schaubild, liebe Xenia, es ist ja hier Englisch übersetzt, ne? Die SMART-Ziele. Jeder Buchstabe steht hier für ein Wort. SMART, SMART, und bedeutet übersetzt spezifische, messbare, erreichbare Ziele, und das Ganze mit Zeitplan. Also das ist was unglaublich hilft, sowohl auf Patienten- als auch auf Arztseite, da immer näher zu kommen und dann sicherzustellen, dass es eben diese regelmäßigen Kontrollen gibt. Die sind ganz, ganz entscheidend, wo immer wieder Anpassungen erfolgen. Und wie du richtig gesagt hast, dass halt die verschiedenen Ärzte auch durchaus Anpassungen machen können. Also der Hausarzt kann eine Anpassung machen. Dann hat man wieder einen Termin beim Herzspezialisten. Der kann eine Anpassung von Medikamenten machen. Und so kommt man dann viel schneller an seine Ziele und besser, als wenn es dann halt, wie du richtig gesagt hast, der eine sich immer auf den anderen verlässt. Ja, und was müssen wir aber noch beachten bei der ganzen Geschichte?
Naja, die Basis ist immer Ernährung und Sport, ne? Der eigene Lebensstil.
Ja.
Das ist ganz klar. Aber natürlich auch unseren in der Mitte stehenden Patienten. Ne? Ja, also wieder
richtig.
Dieses Shared Decision Making. Das ist übrigens auch einer der Baukästen hier in dieser Leitlinie. Das finde ich total toll.
Ja. Absolut. Und was vielleicht noch der schönste Kasten von allen ist, liebe Xenia, also Sie merken schon, wir sind Fan von dieser Abbildung, weil die einfach so viel beinhaltet. Also daneben das noch, dass man Unverträglichkeiten beachten muss und beachten muss, was für den Patienten am besten ist, ob Tabletten oder Spritzen oder welcher Einnahmemodus er ist, in welcher sozialen Situation steht. Also davon abgesehen, der schönste Kasten davon ist noch, das kann man fast nicht übersetzen, Xenia, das ist auf Englisch so schön. Provide ongoing support and emotional well-being. Das ist doch wunderschön, ne? Also mit anderen Worten, wie sollen wir es denn übersetzen? Also, dass man immer wieder unterstützend zur Seite steht und das emotionale Wohlbefinden seines Patienten im Auge hat.
Total und individuell. Ne? Jeder ist ja von uns ein sehr individuelles Individuum. Ja? Also jeder ist anders und jeder hat auch andere Risikofaktoren. Und von daher, also ich könnte diesen wunderschönen, von dir gerade benannten Begriff gar nicht ins Deutsche übersetzen.
Ja, siehst du. Ja, und nicht nur die Diabetologen haben so schöne Leitlinien. Und ich finde, das ist ganz, ganz interessant, als Patient mal zu hören, dass also sich alle Leitlinien jetzt Gedanken machen, wie man den Patienten besser an die Hand nehmen kann. Ich finde, das ist einfach eine schöne Entwicklung. Also neben den Diabetologen haben sich auch die Kardiologen, also die Herzärzte, darüber Gedanken gemacht.
Ja,
und
aber auch die Arteriosklerose, also auch die Spezialisten, die sich auch sagen, mit Verkalkung der Gefäßen, was ja dann als, sagen wir mal, dann die Folge Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch schlimmstenfalls dann die Amputation bedeuten würde. Und da hat man natürlich sich auch überlegt, okay, was ist denn sozusagen also need to know and do? Ne? Also was ist wichtig zu wissen und dann sozusagen daraus schlussfolgernd zu tun?
Richtig. Und also das ist sozusagen so, ja, so eine Aufgliederung der Gespräche. Und das finde ich ist schön, dass Sie sich da Gedanken machen, dass man den Patienten nicht überströmt. Dass man im ersten Gespräch erstmal wirklich, wie du richtig sagst, need to know. Also was muss ich jetzt wirklich wissen? Was ist essentiell für mich, für die jetzige Situation, um zu verstehen, was passiert? Und ich finde, Xenia, ne, wirst du genauso machen, wir reden viel in den ersten Gesprächen und das ist manchmal zu viel, dass man am Ende so die wichtigsten Dinge nochmal zusammenfasst. Need to know. Also was ist jetzt wirklich entscheidend?
Also da, weißt du, Ulrike, das ist, also wir reden ja beide, glaube ich, wirklich sehr viel mit unseren Patienten und das ist natürlich Zeit, die es wirklich sich lohnt zu investieren. Und ja, ich glaube schon durchaus, den einen oder anderen überflute ich auch mit Informationen. Aber weißt du, am Ende sage ich, mir ist durchaus bewusst, dass ich ihm gerade so viele Dinge gesagt habe und dass vielleicht nur ein Bruchteil davon hängen geblieben ist. Aber wissen Sie, Sie kriegen das von mir noch alles nochmal schwarz auf weiß. Und Sie kriegen auch über die Dinge, die wir gerade auch besprochen haben, auch die Angaben der Quellen, wo Sie nochmal zu Hause alles nochmal in Ruhe durchlesen können, sacken lassen können. Und das auch hier sozusagen, ne, also nicht notwendig jetzt zu wissen, sondern do later, ja. So als
genau,
einer,
du hast recht, ne? Diese Broschüren sind dann der dritte Punkt, ne?
Genau.
Das do later, not necessary now, also was sozusagen nicht sofort wichtig ist, sondern später, das können wir mitgeben. Und da können wir vielleicht ein bisschen Vorgeschmack auf diese schöne Reihe geben. Auch da wird es Merkblätter geben, die dann Ihre Ärzte eben ausdrucken können von den Dingen, die gerade wichtig für Sie sind oder die Sie sich auch selber dann runterladen können. Das ist dann für das nicht jetzt nötige, aber spätere. Und vielleicht können wir noch das zweite Gespräch dazu packen, Xenia, was hier auch in dem Leitlinienbild mit drauf ist. Fürs zweite Gespräch ist dann so nice to know. Ne? Also was ist auch gut zu wissen, aber war jetzt nicht so essentiell wie im ersten Gespräch, dass man das, also letztlich sagt die Leitlinie, Informationsflüsse einteilen. Nach was ist ganz wichtig, was ist nice to know später und was ist jetzt noch nicht wichtig, aber später zum Nachlesen vielleicht schön. So, ne?
Genau. Und ich meine, das ganze Grundproblem, egal wie wir es, glaube ich, wenden und drehen, hängt leider Gottes einfach damit zusammen, dass halt der hohe Zucker nicht wehtut, die hohen Blutfette, also Cholesterinwerte halt nicht wehtun, bis es halt leider Gottes dann zu einem Ereignis kommt.
Ja. Genau, und dann tut es halt, wenn es zu spät ist, tut es halt richtig weh. Ne? Also das Problem ist das Cholesterin, was zu viel rumschwimmt, merkt man nicht, den Zucker merkt man nicht, den Blutdruck merkt man meistens nicht. Man raucht fröhlich, fühlt sich vielleicht sogar noch besser dabei, wie auch immer, aber merkt dann gar nicht, was da alles in ihrem Gefäß anbrennt währenddessen. Und wie gesagt, wenn es dann angebrannt ist, dann tut es dafür umso mehr weh. Also so ein Herzinfarkt tut wahnsinnig weh, für die, die es noch nicht erlitten haben. Ne? Also da kann man richtig Todesangst erleiden. Das ist Wahnsinn. Auch schon so eine Angina pectoris tut sehr weh, ne? Also wenn so ein Gefäß anfängt so zuzugehen, dass es so verkalkt ist, dass der Sauerstoff nicht mehr hinkommt, das tut weh. Oder auch in den Beinarterien dann, aber dann ist ja zu spät und das wollen wir ja neulich.
Wollen wir eigentlich nicht.
Das wollen wir unbedingt verhindern, ja.
Und die Frage ist ja, wie machen wir das? Indem wir uns Zeit nehmen für unsere Patienten?
Ganz, ganz wichtig, indem wir sie so gut wie möglich aufklären. Und wir können vielleicht nochmal, Xenia, diese schönen Pässe erwähnen. Ne? Also jeder, der einen Diabetes hat, kennt sie. Das sind diese blauen Pässe. Und da sind wir wieder, du hast gerade schon gesagt, die Diabetesgesellschaft ist schon so viel weiter als auf den anderen Risikofaktoren. Ne? Aber letztlich ist in den Diabetespässen alles drin. Ne? Aber nicht jeder hat einen Diabetes, also nicht jeder
genau.
Hat Blutzuckererhöhung, sondern manche haben zum Beispiel nur hohe Fette. Und aber auch da gibt es ja von der Lipidliga jetzt Pässe.
Richtig, genau. Da gibt es ja sozusagen die sogenannte auf Zielpässe. Aber man kann sie bei der DGFF auch anfordern, wo auch ganz klar auch abgebildet ist, welche Erkrankung habe ich, was sind denn dann meine Zielwerte, wo muss denn mein Cholesterin, also spezifisch LDL-Cholesterin denn hin?
Und dann kann man immer die verschiedenen Werte aufprotokollieren, also
Richtig.
Nicht nur seine Cholesterinwerte und gucken, wie die hoffentlich immer besser werden, sondern auch seine Blutdruckwerte, sein Gewicht, ob man raucht oder nicht, kann mit rein, wie die Blutzuckerwerte sind, sofern man Diabetes hat. Und dann kann man sozusagen schön nebeneinander sehen, wie man hoffentlich immer besser wird und dann irgendwann grün in seinen Zielbereich reinkommt.
Wollte ich gerade sagen. Und weißt du, was das Geniale ist? Es wird ja sogar bald digital.
Auch das noch.
Ja.
Also zumindest für die, die gern digital unterwegs sind und für die nicht, da wird es bestimmt diese Bücher immer weitergeben.
Das glaube ich auch.
Und da sind wir auch gleich noch beim nächsten Grundprinzip, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass wir uns immer anpassen. Ne? Also dass wir uns, jetzt haben wir ja so viel vom Patientenempowerment geredet, so viel, wie gut wir unsere Patienten aufklären möchten. Aber was wir uns auch immer wieder sagen müssen, wir müssen auch angucken, wie ist der Wissenswunsch.
Ja.
Es gibt manche Patienten, die wollen gar nicht so viel wissen. Und es gibt auch Patienten, die noch mehr, wir haben die Historie abgerissen, in dieser ältere Patientenrolle lieber möchten, wo der Arzt ihnen einfach sagt, was sie machen sollen. Und deswegen bei aller Liebe zum Patientenempowerment, da müssen wir uns und wollen wir uns natürlich anpassen.
Das ganz klar. Das ist, glaube ich, das A und O. Ne? Also so wie du gesagt hast, der Patient ist im Mittelpunkt. Sie sind im Mittelpunkt. Ja, das heißt, der Wissenshintergrund, der Wissenswunsch und die persönlichen Hintergründe, ja, der ein oder andere hat vielleicht auch ein wirklich schreckliches Erlebnis in der Familie erlebt, ja, im Sinne der kardiovaskulären Erkrankung und möchte wissen, betrifft mich das auch? Das ist was ganz anderes als jemand, der, sagen wir mal, aus einer Familie kommt, die sehr alt und gesund alt geworden sind, der vielleicht einen ganz anderen Wunsch hat, auch vielleicht auch ganz andere kardiovaskulären Risikofaktoren, die letzten Endes dann auch diesen betreffen können. Also das ist, glaube ich, ganz klar wirklich angepasst. Ne? Wieder individuell. Wir sind ja wieder bei diesen personalisiert, individualisiert und natürlich ganz klar auf unsere, auf sie zugeschnitten.
Und den Wissenshintergrund auch, ne? Also es sind ja auch ganz andere Voraussetzungen da. Mancher ist extrem gut vorinformiert, mancher hat da noch überhaupt kein Vorwissen. Und das können und sollen und dürfen sie als Patient ihrem Arzt dann mitteilen. Auch, also A, was sie halt schon, wie viel Hintergrund sie haben, damit sie nicht gelangweilt werden mit Grundlagen. Und B, wie viel sie halt wirklich wissen wollen. Also das sind Dinge, die man direkt kommunizieren kann und dann kann sich der Arzt da genau nach ihnen richten. Und Xenia, es gibt ja jetzt so viele schöne Methoden, wie man Gefäßverkalkungen sich angucken kann und so. Ist das relevant für unsere Patienten?
Total. Ich finde, da sprichst du jetzt wirklich ein sehr wichtiges Thema an. Denn es ist absolut, absolut wichtig, wenn man ein gewisses Risiko hat und Gefäße frühzeitig Verkalkungen, also sprich dieser typische Begriff Plaque, aufweist, dann kann man das mit gewissen Methoden, man nimmt einen Schallkopf in die Hand, hält das an die Halsgefäße zum Beispiel und da kann man gucken, ob man einen Plaque findet. Und das wäre zum Beispiel ein Nachweis dafür, dass ein Risikofaktor vorliegt, den man nicht im Griff hat. Oder auch, so wie ich immer liebevoll sage, wie du weißt, in der Femoralis Gabel, also jetzt für Sie, meine Lieben, die Leiste, ne? Also die Leistengefäße. Natürlich gibt es auch Methoden, die invasiv sind, aber die jetzt selber für den Patienten, den wir beide ja ansprechen wollen, wo es so wie so ein Rohr, ne, was ja zugeht, wenn wir es nicht pflegen. So ist das ja mit unseren Gefäßen genauso. Und das kann man aufzeigen. Und das wirklich mit einer ganz einfachen Methode, indem man Schallkopf einfach hinhält und sich das einfach anguckt. Warum ist das wichtig? Ich glaube, wir machen Dinge eher und verstehen auch, wenn wir was sehen können. Ja, wenn wir
manchmal ist so eine eigene Gefäßverkalkung zu sehen mehr als 1000 Worte des Arztes, weil da hat man es vor sich und sieht, oh, das ist was ich nicht will. Oh, das ist das, was nicht wachsen darf, damit ich keinen Herzinfarkt kriege. Und da ist manchmal so ein Bild einfach wirkungsvoller als alles andere.
Glaube ich auch. Und das spricht sozusagen dann Bände.
Ja, und letztlich, liebe Xenia, wir kommen fast zum Ende schon und müssen sagen, was wir wollen. Wir wollen unbedingt im Arzt-Patienten-Team zusammenarbeiten. Wir wollen, man kann sich als Patient sagen, was kann ich selber tun? Der Arzt kann schauen, was er tut. Und dann ist das gemeinsame Ziel, dass wir Herzinfarkt, Schlaganfall, Beinarterienverschlüsse, Gefäßverkalkungen vermeiden. Und da können wir unglaublich viel heutzutage schaffen in diesem Arzt-Patienten-Team.
Das glaube ich auch. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, wenn man zusammenfassend das wirklich abrunden möchte, dann ist, glaube ich, Patient Empowerment als sozusagen die Patientenkompetenz, ne? Unser Experte, der an unserer Seite durch Informationen, durch alles, was wir gerade berichtet haben, dann sein Risiko reduzieren kann und einfach kein Ereignis erleidet.
Richtig, also der mündige, aufgeklärte Patient, der mit in unserem einen Therapieboot sitzt, mit dem wir gemeinsam rudern und wo man dann hoffentlich eine gute Therapietreue gemeinsam erreicht. Und ja, liebe Xenia, ultimatives Ziel ist mehr Lebensqualität, besserer Umgang mit der Erkrankung, Komplikationen vermindern und letztlich
ein längeres, gesünderes Leben.
Du sprichst mir aus der Seele. Ja, und liebe Xenia, wir wollen schließen mit den Worten von Konrad Lorenz. Das war ein Wiener Verhaltensforscher und Nobelpreisträger. Und der hat, finde ich, was Wunderschönes über Kommunikation gesagt, wo wir jeder von uns immer wieder dran denken müssen. Nämlich, gedacht ist nicht gesagt.
Gesagt ist nicht gehört.
Gehört ist nicht zugehört.
Zugehört ist nicht verstanden.
Verstanden ist nicht einverstanden.
Einverstanden ist nicht behalten.
Behalten ist nicht angewandt.
Angewandt ist nicht beibehalten.
Ja, und so möchte ich Sie alle ermutigen, reden Sie mit Ihren Ärzten, seien Sie gemeinsam in einem Boot und so können wir gemeinsam das Ziel erreichen. Alles Gute.
Alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal. Thank you.